Hallo und herzlich willkommen bei LaboTalk, dem Podcast von LaboClean. Vielen, die Tiere halten, behandeln oder züchten, ist das Labor für veterinärmedizinische Diagnostik hier im beschaulichen Bad Kissingen ein Begriff. Seit nun schon über 30 Jahren arbeiten hier Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Aber was passiert dort neben der Routinediagnostik? Und vor allen Dingen, wer genau sind eigentlich die Menschen hinter den Messwerten? Was treibt die an? Was treibt die so um? Wofür interessieren die sich neben der Arbeit noch so? Das und mehr schauen wir uns hier im Podcast gemeinsam mit interessanten Personen genauer an, die bei oder mit LaboClean zusammenarbeiten und gewähren Ihnen damit einen Einblick hinter das Treiben, hinter der Laborroutine und in das, was darüber noch hinausgeht. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Anna Laugner und Fellfarben. Vorab zum Kennenlernen habe ich ein paar Infos zum Werdegang von Frau Dr. Laugner mitgebracht. Und zwar hat sie in München Tiermedizin studiert und anschließend ihre Doktorarbeit die Fellfarbe beim Hund angefertigt. Es folgten einige Stationen in der Praxis, unter anderem praktizierte sie 12 Jahre auf Ibiza. Seit 2012 ist sie als Amtstierärztin tätig und außerdem als freie Mitarbeiterin bei unserer Genetikabteilung Labogen. Hallo, Frau Dr. Laugner, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und auch wir steigen mit der allseits beliebten Fragestellung ein: Warum haben Sie Tiermedizin studiert?
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich bei diesem schönen Podcast mitmachen darf. Zu Ihrer ersten Frage: Warum habe ich Tiermedizin studiert? Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals einen anderen Berufswunsch hatte. Also schon als kleines Mädchen habe ich Freunde, Bekannte unserer Familie gern zum Tierarzt begleitet und war immer schon total fasziniert von dem Beruf. Und ja, es hat sich eigentlich durch meine ganze Schulzeit gezogen. Und es war für mich eigentlich ganz klar, dass ich mich nach der Schule um einen Studienplatz bewerben werde.
Das heißt also, einen Plan B gab es in dem Sinne eigentlich nicht.
Es gab einen Plan B, weil ich mir natürlich schon überlegt habe, was passiert, wenn ich keinen Studienplatz kriege. Das war damals, wie wahrscheinlich heute auch, nicht so selbstverständlich, dass man auch wirklich einen Studienplatz bekommt oder vor allem auch in absehbarer Zeit. Ich hatte da tatsächlich dann Glück und habe direkt einen Platz bekommen. Aber ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, was mache ich, wenn es nicht klappt. Und ich hätte mich dann wahrscheinlich für einen Studiengang Journalistik beworben. Also Journalismus oder auch Autorin, das war so mein Plan B, wobei ich mir dann überlegt habe, Tierärztin kann ich nur sein, wenn ich dieses Studium absolviere, aber als Journalistin oder Autorin kann ich auch ohne Ausbildung oder eben ohne spezifisches Studium arbeiten, und das habe ich ja dann im Prinzip auch parallel verwirklicht.
Beides verwirklicht sozusagen. Genau. Sie sind nebenher noch bei LaboClean. Möchten Sie vielleicht mal ein bisschen darstellen, was Ihre Tätigkeit hier ist, was Sie so tun?
Ja, sehr gerne. Also ich bin einen Vormittag in der Woche in einem festen Homeoffice sozusagen. Das bedeutet, ich bin immer freitags zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr erreichbar, sowohl telefonisch als auch per E-Mail, und ja, beschäftige mich dann mit Fragen von Kunden, die eben Fragen haben, jetzt speziell zu ihren Tieren, zur Farbgenetik allgemein, und außerdem tüftle ich natürlich auch mit den Kollegen im Labor an irgendwelchen kleinen Studien, die wir machen können, um einfach so ein bisschen ja, mehr über bestimmte Fragestellungen zu erfahren. Und ja, das ist super spannend, weil einfach jedes Mal irgendwas Neues dabei ist. Also es ist einfach unheimlich interessant. Es gibt so viele verschiedene Hunderassen und die Fragestellungen sind dann doch oft so speziell, dass es ja jedes Mal wieder eine Herausforderung ist und einfach nie langweilig wird.
Das Thema Fellfarben beim Hund ist ja jetzt nicht so das ganz klassisch tiermedizinische erstmal, jedenfalls nicht das erste, was mir so einfällt. Wie sind Sie dazu gekommen? Sie haben darüber Ihre Doktorarbeit verfasst. Was macht das Thema für Sie so interessant und wie kamen Sie dahin?
Wie kam ich dahin? Also ich habe mich auch schon als Schülerin sehr für Hunderassen interessiert, habe mir damals schon immer zu Geburtstagen und zu Weihnachten Hundebücher schenken lassen, eben speziell über Hunderassen, habe da wahnsinnig viel drüber gelesen, und da ich ein relativ visueller Mensch bin, ist mir natürlich so diese unglaubliche Vielfalt im Erscheinungsbild besonders aufgefallen, hat mich besonders interessiert. Und dann natürlich in erster Linie dann auch die Fellfarben. Und so war das ein Thema, das ich dann einfach auch gern als Dissertationsthema gewählt habe. Ich habe als Studentin schon angefangen, für Hundezeitschriften Artikel zu schreiben. Und mein allererster Artikel war ein Beitrag über weiße Boxer, die ja nicht vom Standard zugelassen sind, aber die es immer mal wieder gibt. Und ich hatte da zufälligerweise in meiner Nachbarschaft jemanden mit zwei weißen Boxern, habe die Hunde fotografiert, habe mit den Leuten gesprochen, habe dann angefangen, darüber zu recherchieren, wo kommen die weißen Boxer her, warum sind die nicht erwünscht, und habe eben darüber dann einen Artikel geschrieben und habe mich einfach darüber auch angefangen, mehr mit dem Thema generell zu beschäftigen. Und ich hatte dann das große Glück, dass am Lehrstuhl für Tierzucht ein Professor war, der da eben dann auch dieses Thema angenommen hat. Ich hatte das eben vorgeschlagen, habe dann ein kleines Konzept entwickelt und ja, es wurde dann eben als Dissertationsthema angenommen und ja, so habe ich mich dann einfach intensiv mit der Farbgenetik allgemein beschäftigt und so ja, kam einfach dann so diese Spezialisierung zustande.
Warum sollte man sich denn grundsätzlich als Tierarzt mit dem Thema beschäftigen?
Also als Tierarzt sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, weil es eben Fellfarben gibt, die nicht nur den Hund schmücken in irgendeiner Form, sondern einfach auch gesundheitliche Folgen haben können, die eben ja ganz einfach Hunde dann krank machen können. Und das, denke ich, ist wichtig auch für die Kollegen in der Praxis zu wissen, wenn eben ein Hund in die Praxis kommt und der bestimmte Fellfarben hat oder bestimmte Zeichnungsmuster, dass man dann vielleicht einfach schon im Hinterkopf haben kann, wo es vielleicht gesundheitlich hakt.
Eine der bekannteren Varianten wäre ja die Merle-Geschichte. Das ist sicherlich den meisten Tierärzten schon jetzt schon so langsam irgendwo geläufig und im Hinterkopf auch. Aber was gibt es darüber hinaus noch so zu beachten?
Ja, also was so, sagen wir mal, die klassische Kombination von Gesundheit und Fellfarben ist sozusagen der Mangel an Pigmentzellen. Das heißt, dass Hunde eben in bestimmten Körperbereichen keine Pigmentzellen haben. Und das kann dann auch bestimmte gesundheitliche Folgen haben, zum Beispiel Taubheit. Das ist der Klassiker bei eben extrem weiß gescheckten Hunden, wie zum Beispiel den weißen Boxern, aber eben auch vielen anderen Rassen wie Dalmatiner. Es kommt im Prinzip vor oder kann vorkommen bei allen Hunden, bei denen unpigmentierte Köpfe bevorzugt werden oder ein Zuchtziel sind, weil diese Pigmentzellen die gleichen embryonalen Strukturen oder den gleichen embryonalen Strukturen entstammen wie bestimmte Nervenzellen. Und wenn diese Zellen eben fehlen, genauso wie die Pigmentzellen, dann kann das zu einer Taubheit führen. Und ja, das ist so einfach so das klassische Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre die sogenannte Dilution. Das ist eine genetische Variante, die dazu führt, dass sich das Eumelanin, das ist eine bestimmte Pigmentart, verklumpt. Diese Variante bewirkt eben, dass zum Beispiel ein schwarzer Hund, der diesen Faktor hat, nicht mehr schwarz aussieht, sondern so eine graublaue Färbung hat. Das ist eine relativ, sagen wir mal, begehrte Farbe zurzeit. Also viele Hunde werden in diesem blau-grauen Farbton gezüchtet. Und diese Färbung kann, also muss nicht, aber kann verbunden sein mit der sogenannten Color Mutant Alopecia oder Color Delusion Alopecia. Und diese Erkrankung kann eben zu Haarausfall führen, zu ganz schweren Hautentzündungen auch als Folgeerscheinung. Und das kann für die Hunde und natürlich auch für die Besitzer dann einen ziemlich hohen Leidensdruck ausmachen.
Ich habe zwar gerade gesagt, die meisten dürfte die Sache mit dem Merle-Faktor durchaus schon geläufig sein, aber für den Fall, dass wir doch auch Zuhörer haben, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, was ist das Problematische an dem Merle-Faktor?
Also beim Merle-Faktor kommt es zu einer sogenannten Insertion. Das heißt, im Gen oder im genetischen Material kommt es zu einem kleinen Einschub von zusätzlichen Basenpaaren. Basenpaare, das sind eigentlich, oder ja, Basen, das ist ein Bestandteil der DNA. Und wenn eben zusätzliche Basen eingefügt werden, kann das die normale Funktion beeinträchtigen. Und in dem Falle beeinträchtigt es eben die Funktion auch eben der Pigmentzellen, des Pigmenttransportes, der Pigmentlagerung. Und damit verbunden sein kann eine Depigmentierung, das heißt eine Aufhellung der Farbe bis hin zu einem kompletten Weiß, also einer kompletten Depigmentierung. Und in schwereren Fällen können damit eben auch Sinnesanomalien verbunden sein, wie zum Beispiel Taubheit oder auch Deformationen der Augäpfel bis hin zu vollständiger Blindheit. Das heißt, so ein Hund, der da eben so eine ganz, oder der sehr schwer betroffen ist, der kann eben blind und taub sein. Und das ist natürlich eine gravierende Einschränkung der Lebensqualität. Und man muss dazu sagen, dass diese Insertion, die kann unterschiedliche Längen aufweisen. Das heißt, es können von relativ wenigen Basenpaaren zu sehr vielen führen. Und je nach Länge dieser Basenpaare, die da eben zusätzlich eingeschoben werden ins Genom, sind eben diese Veränderungen mehr oder weniger stark ausgeprägt. Das kann eben wirklich nur von der leichten Aufhellung des Fells bis hin zu diesen gravierenden, schweren Anomalien führen. Und das ist eben wichtig für die Züchter zu wissen, dass das eben graduelle Unterschiede sind, also dass es eben von nur einer Farbveränderung hinführen kann bis zu massiven gesundheitlichen Einschränkungen. Und das Wissen darüber ist relativ komplex. Das bedeutet, dass jeder Züchter, der mit einer Rasse züchtet, die Merl ist, oder der eben Rassen verpaart mit merlfarbigen Hunden, wirklich genau wissen muss, was er tut, was die Auswirkungen sein können, um eben zu vermeiden, dass es da zu behinderten Hunden, zur Geburt behinderter Hunde kommt.
Die Verpaarung Merle-Merle sollte ja eigentlich gar nicht mehr vorkommen.
Ja,
theoretisch zumindest.
Theoretisch, genau. Also es ist ein bisschen leicht gesagt, man darf nicht Merl mit Merl verpaaren, denn es gibt eben Basenpaarlängen, die unkritisch sind, die kann man miteinander verpaaren. Zum Beispiel ein kryptisches Merl kann man mit kryptischen Merl verpaaren, ohne dass eine Gefahr besteht. Die gefährlichen Bereiche sind eben diese höheren Basenpaarlängen. Was noch dazu kommt, dieser Merlfaktor prägt sich nur auf diese Pigmentart Eumelanin aus. Das ist das schwarze Pigment. Und es gibt außerdem noch eine Pigmentart, die nennt sich Pheomelanin. Das ist ein gelbliches Pigment. Also das heißt zum Beispiel ein Golden Retriever oder ein gelber Labrador. Das sind so typisch rein durch Pheomelanin pigmentierte Hunde. Und bei solchen helleren Färbungen prägt sich der Merlfaktor nicht aus. Der hat zwar natürlich schon potenziell seine schädliche Wirkung, allerdings die Wirkung auf die Pigmente zeigt sich nicht. Das heißt, ich kann durchaus einen Hund haben, der eine Merl-Insertion hat in einem hohen Basenpaarbereich, aber ich sehe es ihm optisch nicht an. Und wenn das jetzt eine Rasse ist, eben in der Merl vorkommt, wie zum Beispiel ein Border Collie, und außerdem diese hellen Fellfarben auch vorkommen, dann ist hier eben potenziell die Gefahr, dass ich es dem Hund nicht ansehe und ihn eben, ohne es zu wissen, dass er Merl ist, mit einem anderen Merlhund verpaare. Und das ist eben so Bestandteil dieses Wissens, das ein Züchter haben muss, unbedingt, der mit Merl züchtet.
Das Thema Fellfarben, ist das auch etwas, was für Amtstierärzte von Relevanz ist?
Ja, das ist auch für Amtstierärzte relevant, denn Amtstierärzte müssen ja die Einhaltung des Tierschutzgesetzes überwachen. Und wenn eben jetzt zum Beispiel ein Züchter mit Merl züchtet, ohne das nötige Wissen zu haben, und es werden tatsächlich schwerbehinderte Welpen geboren, dann kann es sein, dass hier ein Amtstierarzt eben einschreiten muss und wird dann zum Beispiel Anordnungen treffen, dass eben die Zucht mit diesen Tieren zu unterlassen ist. Oder das kann dann, also wenn das wirklich jemand absichtlich macht und wiederholt macht, bis zu einem Zuchtverbot führen.
Für Züchter natürlich ist die Sache mit den Fellfarben ein sehr wichtiger Aspekt. Aber was genau ist wichtig daran, abgesehen davon, dass natürlich das Ziel ist, möglichst fürs Auge schöne Hunde zu züchten?
Also das Ziel ist eben zu wissen, dass die Farbe nicht nur schmückt, sondern dass die Farbe eben auch bestimmte Funktionen hat. Und dass ich darauf achte, dass ich eben also diese genannten gesundheitlichen Risiken, dass ich mir deren bewusst bin, dass ich mich eben wirklich sorgfältig darüber informiere, was in meiner Rasse, die ich züchte, oder auch in den Mischungen, die ich züchte, potenziell vorkommen kann, eben vor allem, wenn Rassen beteiligt sind oder wenn es um eine Rasse geht, die diese potenziell krankmachenden Faktoren hat. Also das ist einfach, würde ich mal sagen, eine ganz wichtige Pflicht für einen Züchter, sich da wirklich eingehend zu informieren.
Man bekommt nicht nur die Fellfarbe, man bekommt eben gegebenenfalls auch noch andere Aspekte mit, richtig?
Genau, ja, korrekt. Ja.
Ein kleiner Ausblick. Welcher Aspekt der Fellfarbgenetik müsste Ihrer Ansicht nach unbedingt noch weiter erforscht werden oder überhaupt mal? Gibt es da etwas, was die Forschung mal vorantreiben müsste?
Also vieles ist schon sehr gut erforscht, aber natürlich gibt es noch ganz viele Zeichnungsmuster oder auch Farben, über die man noch nicht alles weiß. Also ein Stichwort ist zum Beispiel die sogenannte progressive Ergrauung. Das ist ein Faktor oder eine Variante, die bewirkt, dass zum Beispiel Silberpudel schwarz geboren werden und im Laufe ihres Lebens immer weiter aufhellen, bis die dann als erwachsene Hunde hellgrau sind. Also das ist etwas, was man noch überhaupt nicht testen kann. Es hat, soweit man weiß, keine gesundheitlichen Auswirkungen. Also das ist nicht zu verwechseln mit dieser Farbdilution. Aber es ist einfach noch nicht bekannt, wie die Mechanismen sind und welche genetischen Faktoren dahinter stecken. Was ich außerdem noch sehr spannend fände, wäre herauszufinden, ob die Taubheit bei weißköpfigen Hunden nochmal mit einem speziellen Faktor gekoppelt ist oder ob es einfach, sagen wir mal, ja, wie so eine Art Zufall ist. Also ob es wirklich vom Schicksal ausgewürfelt wird oder ob es einen bestimmbaren Faktor gibt, der bewirkt, dass ein weißköpfiger Hund auch taub ist. Weil nicht jeder weißköpfige Hund ist taub, aber es ist eben schon das Risiko da.
Wenn sie keinerlei Einschränkungen unterworfen wären und frei entscheiden und alle Ressourcen zur Verfügung hätten, welches Gesundheitsproblem im Bereich der Hundezucht würden Sie lösen wollen?
Oh ja, da gäbe es viele. Also,
Sie dürfen mehr als eins nennen.
Ja, also was mich auch relativ stark beschäftigt, ist das Brachycephalie-Syndrom, also die Kurzköpfigkeit bei vielen Hunderassen, die bei manchen Hunderassen ja auch noch mit anderen Problemen zusammentreffen, also zum Beispiel Wirbelsäulendeformationen wie Keilwirbel, die verkrüppelten Schwänze, dann Gelenkerkrankungen, HDED, Cauda equina, also diese ganzen Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme, die viele Hunderassen plagen. Und ganz wichtig einfach auch nochmal, obwohl das auch schon sehr gewachsen ist in der letzten Zeit, aber das Bewusstsein der Menschen zu schärfen für problematische Körpermerkmale. Also einfach so diese Verbindung, dass ich nicht im Prinzip wahllos auf bestimmte Merkmale selektieren kann, bloß weil ich sie eben hübsch oder exotisch oder schön finde, sondern dass man sich wirklich bewusst macht, sowohl als Käufer, als Welpenkäufer, als Züchter und natürlich vor allem auch als Zuchtrichter, dass eben bestimmte Merkmale einen Preis haben, einen gesundheitlichen Preis haben. Das fände ich was sehr, sehr Wichtiges, einfach dieses Bewusstsein noch weiter voranzutreiben und das wirklich auch das Wissen darum, ja, weil das ist einfach auch noch nicht wirklich im Griff, muss man sagen.
Ja, die Nachfrage scheint wirklich ungebrochen. Also nicht nur die brachycephalen Rassen, jetzt sind es auch die brachycephalen Rassen in Stahlblau oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Also das Interesse der Käufer, das scheint irgendwie nicht nachzulassen.
Ja, also es akkumuliert leider bei manchen Rassen, dass man das Gefühl hat, dass da sich wirklich alles vereint, was einem Hund das Leben schwer machen kann.
Ja, Sie waren lange Jahre auf Ibiza tätig. Hat es Ihren Blick auf das Praktizieren ein bisschen verändert?
Also das ist ja jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her, aber ja, es hat meinen Blick aufs Praktizieren schon etwas verändert, weil wir dort nicht die Hightech zur Verfügung hatten in dem Zeitraum und es einfach so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür geschärft hat, man muss ein Tier anfassen, man muss riechen, man muss hören, man muss einfach wirklich seine Sinne richtig mit einbringen. Es lässt sich nicht alles nur über Apparate herausfinden, sondern man muss wirklich nah am Tier sein und auch dieser enge Kontakt zu dem Tierbesitzer ist einfach sehr wichtig. Das ist jetzt nicht was nur in Ibiza mir wirklich klar wurde. Das war mir eigentlich davor auch schon klar, aber trotzdem ist es so, je isolierter man irgendwo ist und je weniger technische Hilfsmittel oder auch vielleicht Laborhilfsmittel man wirklich vor Ort zur Verfügung hat, desto wichtiger wird einfach dieser Aspekt ganz genau hinzuschauen. Und ja, es war auch so in Bezug auf Tierschutzproblematiken für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil einfach dort nochmal andere Tierschutzschwerpunkte relevant sind als in Deutschland zum Beispiel, also als in einem doch eher gesättigten, wohlhabenden Land. Ich hatte das Gefühl, ich meine, dort ist es natürlich auch das ist ja kein Drittweltland gewesen, aber es ist trotzdem einfach so ein bisschen zu dem Zeitpunkt zumindest die Einstellung zum Tier in manchen Bevölkerungskreisen vielleicht ein bisschen eine andere war und auch dass das Leben einfach ein anderes ist. Also die Hunde wurden dort freier gehalten als in Deutschland. In Deutschland sieht man extrem selten mal einen Hund allein über die Straßen oder über die Felder streunen. Das kommt wirklich selten vor und das ist dann wirklich gleich ein Riesenthema. Und dort hat man einfach doch viele Hunde gesehen, die so allein unterwegs waren. Das ist nicht so, dass es wirklich jetzt herrenlose Hunde waren, aber einfach dadurch, dass wenige Zäune dort existieren, dass die Grundstücke groß und offen sind, sind die Hunde einfach auch viel selbst unterwegs und das kollidiert dann sehr mit der ländlichen Tierhaltung, wie zum Beispiel Schafhaltung, Hühnerhaltung von den Einheimischen. Das gab da doch immer wieder Kollisionen und Probleme. Das ist was, was man in Deutschland nicht in dem Ausmaß als Tierarzt begleiten muss.
Entsprechend hat sich dann wahrscheinlich das Patientengut auch etwas unterschieden zu dem, was man hier erwarten würde?
Also es war durch die Bank alles vorhanden. Es waren wohlbehütete Rassehunde da von wirklich sehr, sehr besorgten Besitzern. Es waren Podenkos da von Jägern. Es waren eben streunende Hunde oder Hunde, die in Auffangstationen und von Tierschutzvereinen betreut wurden und gebracht wurden. Also es war im Prinzip durch die Bank alles vertreten. Also das, was man aus Deutschland kennt, plus eben noch weitere Gruppen.
Wie schauen Sie auf die Sache mit den geretteten Hunden, die nach Deutschland importiert werden? Welchen Blick haben Sie da drauf?
Also ich habe nicht den einen Blick, sondern ich habe da wirklich, ich schaue mit gemischten Gefühlen drauf. Also ich habe es ja quasi von der Seite erlebt, dass wir Tiere behandelt haben, die ausgesetzt waren, die abgegeben wurden und für die es sehr, sehr schwer war, dort auf der kleinen Insel einen guten neuen Platz zu finden und man wirklich froh war, wenn es jemand aus Deutschland gab, der diese Hunde adoptiert hat. Und ich sehe es jetzt aber auch so ein bisschen von der anderen Seite, dass eben, was wahrscheinlich heute auch mehr ist als vor noch 20 Jahren, dass so ein bisschen schon fast auch zu einem Business wurde, dass man Straßenhunde meiner Einschätzung nach auch teilweise wirklich wahllos, egal ob die Hunde sich wirklich für ein Leben in einer Stadtwohnung eignen oder nicht, aus allen möglichen Ländern nach Deutschland bringt. Also es ist natürlich fließt auch ein bisschen Geld, was vielleicht auch Trittbrettfahrer da mit auf den Plan gerufen hat. Und was auch ganz wichtig ist, ist einfach zu schauen, welche Hunde eignen sich von ihrem Naturell, von ihrer Sozialisierung, von ihrer Prägung für ein Leben in einer deutschen Großstadt. Also ich sehe auch, wenn ich als Privatperson unterwegs bin in der Stadt und ich sehe dann diese Hunde, die doppelt gesichert sind mit eben Halsband und Leine und dann noch ein Geschirr, also mit zwei Leinen, und die stehen an der S-Bahn-Haltestelle, schlottern, den Schwanz eingeklemmt, und dann weiß ich ganz genau, das ist jetzt irgend so ein armer Hund, der aus dem Ausland gebracht wurde und komplett überfordert ist mit diesen ganzen Eindrücken. Und es ist natürlich extrem viel Geduld, auch Hundewissen, Hundeverstand nötig, um so einen Hund auch noch dann hier einzugewöhnen. Und ich denke, dass viele Leute, die einfach nur was Gutes tun wollen und denken, der Hund ist dankbar, wenn er jetzt bei ihnen ein Plätzchen auf dem Sofa hat, die dann wirklich überfordert sind mit der Situation und da professionelle Hilfe auch brauchen von einem erfahrenen Hundetrainer, um da wirklich den Hund an das Leben hier zu gewöhnen. Und ich denke, mancher Hund wäre vielleicht glücklicher, er hätte in seinem angestammten Rudel irgendwo auf der Straße bleiben können. Aber ja, man muss jeden Einzelfall betrachten. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, das ist ganz klar.
Genau. Okay, zum Abschluss kommen wir zu unserer beliebten Schnellfragerunde.
Ja.
Sie entscheiden bitte, Chirurgie oder Innere?
Mal so, mal so. An einem Tag habe ich lieber operiert und am anderen lieber Innere. Also ich finde beides spannend und interessant. Ich kann mich da, glaube ich, kaum entscheiden.
Okay. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Definitiv Frühaufsteher.
Hund oder Katze?
Eigentlich eher ein bisschen Hund, wobei ich Katzen auch sehr, sehr gern mag.
Okay. Klassik oder Popmusik?
Auch mal so, aber tendenziell wahrscheinlich eher Popmusik.
Spaziergang oder Fitnessstudio?
Eher Spaziergang. Ich bin nicht so diszipliniert, dass ich ständig ins Fitnessstudio rennen würde.
Frühling oder Herbst?
Ich liebe auch beides. Gleich eigentlich.
Okay. Frau Dr. Laugner, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die nächste Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Und falls Sie Vorschläge für interessante Themen und oder Ansprechpartner haben, wir freuen uns über entsprechende Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse podcast@laboclean.com. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön und tschüss.